freue mich, weil ich meine besten Freunde wiedersehe.
Und keine Lust mehr hast, mit die stinklangweilige Mama zu lernen.
Jonas aus Lindlar hat genug vom Homeschooling. Für ihn ging es diese Woche, wie für viele andere Kinder, wieder zurück in die Schulen. Wie das geklappt hat, ein Thema in der Woche im Bergischen. Außerdem geht's um Marie aus Nümbrecht, eine Transfrau im Bergischen, und sie sagt, die Menschen hier sind nicht so engstirnig, wie man das Landmenschen manchmal unterstellt. Wobei manche das früher anders gesehen haben.
Man hat mir ganz klar zu Beginn empfohlen, ich möge doch bitte nach Köln gehen oder in irgendeine andere Metropole, da wäre das doch alles viel einfacher. Und darauf habe ich dann immer geantwortet, wenn jeder, der hier anders ist, immer in die Metropolen geht, ändert sich hier nie irgendwas.
Und Wilhelm aus Bergisch Gladbach erzählt uns dann noch, wieso er beinahe reingefallen wäre auf eine Betrugsmasche, bei der auch er dachte, pff, alter Hut, der Enkeltrick. Sascha Warntöfer hier, hallo. Für viele SchülerInnen ist es diese Woche wieder in die Schulen gegangen, mit Masken, auch für die Grundschüler, mit Hygienekonzepten, mit Abstand, mit vielen besorgten Eltern und LehrerInnen und mit vielen glücklichen Eltern und LehrerInnen. Und viele Kinder konnten es kaum erwarten, zurück in die Schule zu gehen. Wie Santia, 9 Jahre, berichtet Mutter Jessica.
Sie war aufgeregt, ne? Sie konnte gestern Abend nicht einschlafen, war hibbelig und also hat sich sehr gefreut.
Santia hat sich gefreut, ihre Freundinnen endlich in der Schule wiederzusehen. Und das war auch ganz toll. Nur eins ging nicht: zur Begrüßung umarmen.
Nee, das durften wir nicht. Wenn ich Freunde nach sehr langer Zeit wiedersehe, würde ich sie richtig gerne umarmen.
Trotzdem, schöner Tag, sagt sie. Erst haben sie in der Klasse 4 der GGS Kürten-Olpe eine Runde gemacht, mit Abstand, sich erzählt, wie die letzten Wochen so waren. Und dann gab es sogar noch Zeit für Unterricht. Alles in allem, schöner Tag.
Wir haben uns alle sehr gefreut, dass wir uns wiedersehen. Wir mussten halt aber trotzdem Abstand halten, immer einen Tisch frei. Aber trotzdem haben wir dann auch noch mal ein bisschen gequatscht und ein bisschen Sachen gesagt und gezeigt.
Ann-Marie Braun von der GGS Kürten-Olpe steht auf der anderen Seite im Klassenzimmer und auch sie findet, ja, war ein gelungener Einstand.
Weil wir ganz freudestrahlende Kinder hatten, die sich total gefreut haben, ihre Freundinnen und Freunde wiederzusehen. Und die Lehrer waren auch alle sehr begeistert, wie glücklich und fröhlich die Kinder sind. Und das war ein sehr, sehr gelungener Tag heute.
War jetzt natürlich keine leichte Sache, die Kinder bei der ganzen Freude immer wieder daran zu erinnern, dass die Lage ja doch noch alles andere als normal ist.
In der Pause ist es natürlich so, dass Kinder sich da schwer zurückhalten können, so großen Abstand zu nehmen. Da muss man immer wieder daran erinnern, dass das nicht so optimal ist, wenn sie sich zu nahe kommen. Aber so ganz hundertprozentig kann man das nicht einhalten bei den Kindern.
Braun sagt aber auch, vieles hat richtig gut geklappt.
Die Kinder sind so diszipliniert, das ist manchmal fast ein bisschen erschreckend, wie toll die das machen und wie selbstverständlich die ihre Masken tragen. Das sind alles Sachen, die haben die ganz schnell für sich adaptiert und angenommen und beherzigen da auch sehr, sehr gut diese Regeln. Und das klappt wunderbar.
Also alle haben problemlos ihre Masken getragen. Die Sorge bei den Eltern, dass das Luftkriegen dadurch irgendwie ein Problem ist, ja, die kann Braun überhaupt nicht bestätigen. Und die Kinder haben Abstand gehalten im Unterricht. Und natürlich, bei dem guten Wetter diese Woche, gab es auch genug Frischluft.
Also wir haben ja Gott sei Dank gerade wieder schöneres Wetter, so dass die Fenster auch dauerhaft offen bleiben können. Und somit ist das eigentlich, es wird dauerhaft gelüftet.
Wenn das überall so läuft wie in Kürten, dann können sich viele besorgte Eltern hoffentlich entspannen. Und hoffen wir mal, dass die Zahlen nicht weiter steigen und die Schulen nach und nach weiter ohne Sorge öffnen können. Es wird viel zu langsam geimpft. Da herrscht, glaube ich, mittlerweile große Einigkeit drüber. Bisher wissen vor allem die Ü80-Jährigen, wie eigentlich so ein Impfzentrum von innen aussieht und natürlich die ImpfärztInnen. Dr. Bernd Otte zum Beispiel, der hat sich freiwillig gemeldet als Arzt im Ruhestand, kommt aus Wipperfeld und hat damit eine vergleichsweise kurze Anreise.
Es war erstaunlich, dass sehr viele Impfärzte auch von weiter weg kamen. Ich hatte einen Arzt aus Meerbusch bei Düsseldorf, der mitimpfte etc. Der beklagte sich ein bisschen. Er hätte sich also für Impfzentren in Krefeld und so eigentlich als Freiwilliger gemeldet, ist dann aber nach Bergisch Gladbach gekommen.
Das ist eher blöd gelaufen. Insgesamt ist Otter aber schwer beeindruckt von der Organisation in den Impfzentren in Bergisch Gladbach und Gummersbach.
Ich war erstaunt, wie gut das abläuft. Also die Menschen alle waren sehr rücksichtsvoll und die Organisation war prima. Ich war sehr erstaunt, wie gut das geklappt hat.
Das ging alles ganz fix, sagt er, vor allem im Impfzentrum Gummersbach.
In der Impfkabine hatten wir ein iPad. Dort wurde dann der Patient aufgezeigt, sodass ich auch den Namen wusste, Herr Schmitz, Meier oder Müller, und konnte ihn dann gleich mit dem Namen begrüßen. Das war hervorragend gemacht. Und sobald ich ihn geimpft hatte, konnte ich auf dem iPad dann anklicken, Patient geimpft. Und es dauerte keine 2 Minuten. Dann erschien auf dem iPad-Display der nächste Patient, Herr Meier oder sonst was, sodass dann, das ging also rubbeldidupp. Das war wirklich toll organisiert.
Und wenn das mal nicht rubbeldidupp ging, dann wurde das durch Kreativität ausgeglichen. Da war Bergisch Gladbach dann vorne.
Da fehlten die Stempel zum Abstempeln der Impfbescheinigungen oder so. Und dann waren wir 2 Ärzte nebeneinander und die Kabine ist unten etwa 15 cm über dem Boden, fängt die an, weil die auf so Stützen steht oder so. Dann haben wir gesagt, ja gut, wir nehmen den Impfstempel und stellen den immer unter die Trennwand, und sodass jeder von jeder Seite drankommt. Hat dann auch gut geklappt.
Und was Otto aufgefallen ist, die älteren Menschen haben sehr viel Redebedarf. Die haben ja kaum Kontakte gehabt in den letzten Monaten. Und das ist auch ein Grund, warum viele so froh über ihre Impfung sind, sagt Otte.
Die waren alle hochwillkommen, dass sie jetzt dran waren, dass sie geimpft wurden und dass sie danach auch nach der zweiten Impfung 10 Tage später doch eine Lockerung erwarten können. Dass sie wieder zusammenkommen können mit anderen. Denn die Einsamkeit ist ja das größte Problem bei diesen Leuten.
Und er selbst, der ist mittlerweile auch geimpft, obwohl er das gar nicht unbedingt wollte. Zumindest nicht jetzt schon.
Ich bin geimpft worden mit einem Rest. Ich hatte dem Impfleiter gesagt, ich kann gern mich zurückstellen. Also wenn es Leute gibt, die näher am Patienten sind und die jetzt habhaft sind, sollen die doch bitte geimpft werden. Dann hat er aber gesagt, es sei eine Vorgabe, dass Impfärzte bevorzugt jetzt geimpft werden sollen. Und dann hat man mir auch gleich eine MFA, hat mir dann die Spritze gegeben.
Eine MFA, medizinische Fachangestellte. Dr. Bernd Otte aus Wipperfeld ist freiwilliger Impfarzt im Bergischen und hat ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Wie blöd muss man eigentlich sein? Ist ja so der erste Gedanke, den viele haben, wenn sie von Telefonbetrug hören. Da ruft zum Beispiel der angebliche Enkel an und erklärt, dass er in großer Not ist, dringend Geld bräuchte. Und das klappt dann auch noch meistens. Wie blöd muss man eigentlich sein? Naja, gar nicht blöd. Das geht schneller, als wir denken. Das zeigt der Fall von Wilhelm aus Bergisch Gladbach-Gronau. 85 Jahre alt, Maschinenbauingenieur im Ruhestand. Und der hat vergangene Woche einen Anruf bekommen mit verweinter Stimme, angeblich von seinem 18-jährigen Enkel.
Opa, es ist was Schlimmes passiert. Ich bin schuld an einem Verkehrsunfall. Dabei ist eine Frau gestorben. Bitte hilf mir. Dann kam ein Polizist und sagt, er müsste wahrscheinlich in Haft. Es sei denn, ich könnte mich mit den Beteiligten außergerichtlich einigen. Und nannte mir dann 70.000 oder 75.000. Ich sollte die abholen bei der Bank. Ich war völlig konsterniert. Dem Jungen musst du helfen, egal wie. Ich habe gefragt, wo ist die Mama? Ja, sagte der Polizist, die ist beim Staatsanwalt. Und man hat den Eindruck, wenn die Tochter bei der Staatsanwaltschaft ist, dann hat das ja alles seine Richtigkeit. Dann habe ich bei der Bank angerufen und unsere Bankberaterin sagte, das riecht mir sehr nach Erpressung. Dann habe ich meinen Schwiegersohn angerufen. Wo ist der Sven? Ja, der ist hier und putzt sein Motorrad. Da war der Knoten geplatzt. Ich war mehr als erleichtert. Ich war im Nachhinein auch über mich selbst erschrocken, wie ich mich hatte auf den Leim führen lassen. Das hat der angebliche Polizist wirklich geschickt gemacht.
Das bestätigt auch die Polizei. Sie sagt, die meisten Betrüger sind mittlerweile richtig gut ausgebildete Profis auf ihrem Gebiet, die ihre Maschen ständig weiterentwickeln. Eine andere Masche ist zum Beispiel das Romance Scamming. Da geht es um Liebesfallen im Internet. Jana aus Wiel ist das in den letzten Monaten gleich zweimal passiert, dass ihr so eine Falle gestellt wurde. Zuerst hat ihr um Weihnachten ein angeblicher Militärarzt in Syrien über Facebook den Hof gemacht.
Der war sehr charmant, war schon mein Typ. Schlimme Vergangenheit und nach kurzer Zeit große Liebesbekundungen. Aber ich habe nach kurzer Zeit gemerkt, dass da irgendwas nicht stimmt. Ich sollte ihm eine sogenannte Steam-Card im Werte von 500 Euro schicken. Und dann habe ich Steam-Card eingegeben bei Google und da kam direkt Betrug. Daraufhin habe ich ihn damit konfrontiert. Nein, das wäre nicht so. Er wollte mein Geld nicht, nur meine Liebe. Irgendwann habe ich nichts mehr von ihm gehört. Und ein paar Tage später hatte ich dann den nächsten. Dieselbe Wortwahl. Guten Morgen, mein Engel. War schon ein bisschen komisch, ja. Man spürt es eigentlich. Diese übertriebene Liebe nach ein paar Tagen, da sollte man eigentlich schon direkt denken, Vorsicht. Ich habe das Spiel weitergeführt, weil ich auch wissen wollte, wann kommt endlich der Punkt, wo er Geld will. Ja, der kam dann halt und da habe ich gedacht, so, du informierst die Polizei. Ich denke mir mal, das wird im Sande verlaufen. Die können die gar nicht nachverfolgen. Das war jetzt auch nicht mein Ziel. Mein Ziel war, Frauen zu warnen. Oder auch die Männer. Es gibt ja auch Frauen, die Scamming machen. Ich kann mir schon vorstellen, dass es Leute gibt, die da drauf reinfallen, ja. Von daher immer Augen auf und wenn es um Geld geht, aufpassen.
Recht hat Jana. Und womit sie auch recht hat, die Chancen, diese Leute zu erwischen, sind wirklich gering.
Also wir müssen davon ausgehen, dass alles gefälscht ist. Mal ist es ein Soldat, mal ist es ein Arzt, eine Ärztin, eine Krankenschwester. Alle sind sie in irgendwelchen Ländern und brauchen Geld. Die haben häufig auch eine sehr, ich sag mal, anrührende Geschichte, ne, von verstorbenen Angehörigen, toten Kindern, was auch immer. Das ist alles erlogen und frei erfunden.
Sagt Walter Steinbrech von der Polizei Oberberg. Also immer die Geschichten kritisch hinterfragen, mit anderen Leuten drüber sprechen. Jana hat zum Beispiel erzählt, dass sie 2200 Euro für eine Versicherung für einen Geldtransporter zahlen sollte, weil ihr Verehrer ihr 1,5 Millionen Dollar mit der Post zuschicken wollte. Also das klingt schon sehr skurril, da sollten die Alarmglocken schrillen. Trotzdem haben die Betrüger immer wieder Erfolg, denn Liebe macht halt manchmal tatsächlich einfach blind, sagt Steinbrech.
Und deshalb ist das auch so eine perfide Arbeitsweise, weil also auch Gefühle eine Rolle spielen. Man ist vielleicht irgendwann diesem Menschen sehr angetan, hat sich vielleicht sogar verliebt. Das haben wir alles schon hier gehabt im Oberbergischen. Und dann sich einzugestehen, ich habe mich da auf einen Betrüger eingelassen, das tut weh. Nicht nur finanziell, sondern auch in einem.
In Oberberg haben manche Leute teils fünfstellige Beträge verloren. Tipps, wie ihr Betrug erkennt, was ihr tun könnt, findet ihr auf radioberg.de. Liebe HörerInnen, da habt ihr es wieder gehört, das Gender-Sternchen. Ist ja für einige so ein Reizwort, weil sie es irgendwie lästig finden. Ich nutze das hier trotzdem immer, ich finde, das tut keinem weh und schließt halt alle mit ein. Dass Transgender-Personen da besonders empfindlich sind, ist kein Wunder. Die machen oft üble Erfahrungen und gehen im Laufe ihres Prozesses durch extrem harte Zeiten. Wir haben da diese Woche mit Marie Brück drüber gesprochen. Sie hat ihr Leben 1974 als Daniel begonnen und lebt heute als Transfrau im Bergischen. Und sie sagt, das mit dem Verständnis und der Toleranz, das ist so ein gegenseitiges Ding.
Ich kann nur dann Respekt mir gegenüber verlangen, wenn ich den anderen in so einer außergewöhnlichen Situation auch Respekt entgegenbringe. Wenn da mal die falsche Geschlechtsform in einem Wort oder in irgendwie was dazwischen kommt, was so vielleicht nicht schön ist, ganz ehrlich, ab einem gewissen Punkt, wenn man nicht gerade ganz am Anfang dieser Entwicklung ist, da muss man da auch drüber stehen können und schon mal ein Auge zwinkern und sagen, okay, alles gut.
Und Maries Botschaft ist, du kannst auch als Transmensch auf dem Land leben, versteck dich nicht, integriere dich, zeig dich. Dann geht das irgendwann.
Ich möchte tatsächlich anderen Transmenschen in der Region zeigen, dass man das überlebt, dass das auch Spaß machen kann, dass ein tolles Ergebnis bei rauskommen kann im Sinne von, man wird akzeptiert und respektiert und kann dann trotzdem seine Träume und Wünsche umsetzen.
Viele Transgender-Personen meiden die Öffentlichkeit aber eher, weil sie oft schlechte Erfahrungen mit ihren Mitmenschen machen. Blicke, Unverständnis, Spott, Beschimpfungen oder sogar Gewalt. Deshalb ist das schon sehr mutig, wenn Menschen öffentlich darüber sprechen, dass sie trans sind. Und Marie aus Nümbrecht hat das mit Kollegin Brigitte Magscheid gemacht.
Ich war nach außen hin eigentlich immer sehr, ich denke mal, ein weicher mit Sicherheit, aber doch ein sehr überzeugender Mann.
Kein Wunder, als Soldat und später als Banker. Daniel hat sich immer bemüht, ein richtiger Mann zu sein. Er hat sein Leben als Mann auch sehr genossen. Aber es gibt immer wieder solche Momente. Zum Beispiel als Soldat. Aus der Waffe eines Kameraden löst sich ein Schuss und verfehlt Daniel nur knapp. Ein Weckruf, sagt die gläubige Christin Marie heute.
Dass Gott da erst auf mich schießen musste oder schießen lassen musste, damit ich aufwache und mir diese entscheidenden Fragen stelle, wer ich eigentlich bin. Und was ich nur dafür tue, um anderen irgendwie zu gefallen.
Jahre später ein weiterer Moment in dem langen Prozess von Daniel zu Marie. Daniel liegt in der Badewanne. Im Garten spielt seine Frau mit den Kindern.
Und da war alles so perfekt. Ne? Und in dem Moment sitzt man immer da und sagt, und dankt Gott dafür, dass man so ein wunderschönes Leben hat, so eine tolle Familie. Und dann sagt ich, jetzt würde ich gerne sterben.
Selbstmordgedanken. Immer wieder. Marie hat der Welt viel zu geben. Im Beruf, im Privaten. Sie will sich einbringen in die Gesellschaft, wie sie es von klein auf auch als Mitglied einer baptistischen Gemeinde kennt. Aber als Mann schafft sie es nicht mehr.
Ich kann meine Gaben, das, was ich gelernt habe, das, was ich mitbringe, vielleicht auch von Natur aus, ich kann das gar nicht mehr einsetzen, weil ich immer nur noch mit diesem Thema belastet bin. Ich drehe mich da in so einem Teufelskreis, der es mir unmöglich macht, noch am Leben teilzunehmen.
Der Wandel von Daniel zu Marie war schließlich vor allem überlebenswichtig. Nach vielen schwierigen Jahren ist Marie heute glücklich.
Ich merke jetzt auch mit dem Wechsel, den ich gemacht habe, dass es mir super gut geht. Das tut meinen Kindern gut, das tut meiner Familie, denke ich, jetzt mittlerweile auch ganz gut, dass sie sehen, dass ich klarkomme.
Ich hatte nur selten den Eindruck, dass man mir Böses wollte, sagt Marie über ihr Leben in Nümbrecht. Mittlerweile sitzt sie als Abgeordnete im Kreistag in Oberberg. Und das war's für diese Woche mit der Woche im Bergischen. Ich bin Sascha Wandhöfer. Macht's gut.